Hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde, dem Podcast der Waldeck Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Du hörst Folge 16 vom 16.09.2025. Mein Name ist Dennis Schmidt. Ich bin Gastgeber in der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Und heute geht es unter anderem um folgende Themen. Welche Preise im Willinger Lagunenbad gelten sollen? Wie 10 Jahre nach der Reaktivierung der Bahntrasse von Frankenberg nach Korbach die Bilanz ausfällt? Und wie künstliche Intelligenz in den Amtsstuben Einzug halten könnte? Beim Thema im Fokus, da befassen wir uns heute mit dem zweiten Teil des Gesprächs zur Zukunft der Dörfer und dem Dorf der Zukunft. Dazu gibt es ein Projekt beim Landkreis und die Koordinatorin Katharina Oberhofer-Ast, die hat mir Rede und Antwort gestanden. Los geht's mit der Folge. Wir schauen erstmal zurück auf die Woche, was ist passiert, was war wichtig, was hat Waldeck bewegt und wir blicken erstmal nach Korbach in die Hansestadt. Die Kreisvolkshochschule Waldeck-Frankenberg, die hat hier nämlich kürzlich ihr 50-jähriges Bestehen mit einem bunten Schnupperprogramm gefeiert. Die Wurzeln der deutschen Volkshochschulen, die reichen ja noch weiter zurück. Die erste entstand bereits 1902 in Berlin und nach der Nazi-Zeit 45 suchten die Einrichtungen neue Wege für parteipolitisch ungebundene Bildung. Im Landkreis entwickelte sich das Konzept besonders erfolgreich. Von 67 bis 69 vervierfachte sich die Kurszahl. Die Teilnehmerzahlen stiegen von 495 auf 2450. 1975 entstand nach dem Zusammenschluss der Landkreise aus den Volkshochschulen Frankenberg und Korbach eine gemeinsame Einrichtung. Heute gestalten die ehrenamtlichen Kursleiter 440 Kurse im aktuellen Winterhalbjahr. Das 58-seitige Programmheft umfasst die Bereiche Gesundheit, berufliche Bildung, Sprachen, Gesellschaft und Kultur. Von Wie erkenne ich alte Apfelsorten über Podcast-Gestaltung bis hin zu künstlicher Intelligenz reicht das Spektrum. Online-Kurse und eine neue Online-Kinder-Uni ergänzen das Angebot. Direktor Manuel Wolf sagt, immer wieder neu hinzuhören, was die Menschen wirklich bewegt. Das sei das Erfolgsrezept der vergangenen 5 Jahrzehnte. In Volkmarsen, da kamen 50 Kommunalpolitiker zusammen und die haben sich kürzlich beim jährlichen Waldbegang über den Zustand des städtischen Waldes informiert. Der 881 Hektar große Stadtwald ist nicht nur Teil des städtischen Vermögens, sondern auch der Volkmarser Identität. Unter Leitung von Bürgermeister Henrik Fahle und Stadtverordnetenvorsteher Burkhard Schede durchliefen die Teilnehmer das Waldstück zwischen Neuberich und Lütersheim. Die fachkundige Führung übernahm Revierförster Rainer Götz und Revierassistent Sebastian Schubert von der Kommunalwald GmbH, die seit einigen Jahren mit der Beförsterung beauftragt ist. Das untersuchte Waldstück entstand wahrscheinlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch Ackerüberforstung. Im ehemaligen Hutewald wurden Kiefern ausgesät, unter denen sich aus forstlicher Sicht wenig wertvoller Unterwuchs entwickelte. Brombeeren überwuchern heute alles. Diese nicht pflegebedürftigen Bestände werden nun mit Harvestern durchforstet, um Freiflächen für Neuanpflanzung zu schaffen. Vor allem Weißtannen sollten nachgepflanzt werden, die allerdings mit Verbissschutz aus Holz geschützt werden müssen. Für Rehwild sind Weißtannen wie Gummibärchen, erklärte Götz das Problem. Diese aufwendige, aber nötige Waldpflege, die kostet aber nun mal also Zeit und Geld. In Korbach, da hat der Energieversorger EWF kürzlich einen Sicherheitstag durchgeführt. Da wurden 420 Mitarbeiter an 16 Stationen über Arbeitsschutz informiert. Hauptredner war der ehemalige Stuntman Holger Schumacher, der mit der Puppe Eva in EWF-Montur drastisch demonstrierte, wie schnell Unfälle passieren können. Als ein Brecheisen von der Hebebühne fällt und die als Kopf aufgesetzte Wassermelone spaltet, da wird das Risiko greifbar. Schumacher, der heute als Risk-Busker für die Berufsgenossenschaft arbeitet, der sprach über zwei typische Denkfehler. Die Optimierungsverzerrung, mir passiert schon nichts, und den Bestätigungsfehler, bei dem Risiken nicht abgewogen fehlen. Seine eigene Stuntman-Karriere endete nach einem schweren Unfall bei Alarm für Cobra 11, als er bei einer Last-Minute-Änderung in Flammen stand und fast einen Monat auf der Intensivstation lag. Seitdem fokussiert er sich auf Last-Minute-Risk-Assessment, so heißt das, also sich als Team 5 bis 10 Minuten zu nehmen und nochmal zu hinterfragen. Die Veranstaltung bot praktische Erfahrungen. Mit dem Überschlagsimulator der Kreisverkehrswacht konnten Mitarbeiter erleben, wie sich ein Autounfall anfühlt. Und ein Teilnehmer sagte dann über die Kopfübersituation, es ist ganz ungewohnt, was für ein Gewicht auf dem Körper dann so lastet. In Im Waldecker Land, im Landkreis Waldeck-Wallenberg, da steckt der Altkleidermarkt in der tiefen Krise, die sich auch im Landkreis hier bemerkbar macht. Die Preise sind drastisch gesunken. Lag der Preis pro Tonne Altkleidung vor kurzem noch bei 200 Euro oder mehr, ist es heute nur noch ein zweistelliger Bruchteil. Gleichzeitig machen neue EU-Vorschriften das Sammeln aufwendiger. Seit dem 1. Januar 2025 gilt die Pflicht zur getrennten Sammlung von Textilabfällen. Große Verwerter sind insolvent und Container werden abgebaut, Lager sind überfüllt. Recyclingunternehmen wie Balitz aus Limburg kündigen ihre Containerstellplätze im Landkreis und das erhöht den Druck auf andere Verwerter. Das Problem liegt laut ersten Preisgeordneten Karl Friedrich Frese im Marktversagen. Moderne Kleidung enthält zu viel Kunststoff für sinnvolles Recycling und die Verwerter werden die Sachen in anderen Ländern nicht mehr los. Manche DRK-Kreisverbände haben ihre Sammlung bereits eingestellt, unter anderem in Bad Wildungen. Zitat, es geht nicht nur um einen Preisverfall, sondern um den Bestand des bisherigen Sammelsystems, dem Grunde nach. Das sagte Christian Peter vom DRK Frankenberg. Sollen die Kommunen das Problem nicht bewältigen können, dann muss der Landkreis anspringen, was die öffentliche Hand dann auch wieder ein bisschen Geld kosten wird. Wir blicken mal nach Viermünden. Da gab es nämlich einen Höhepunkt in der Vereinsgeschichte des TSV Viermünden-Schräufer. Anlässlich des 100. Vereinsgeburtstags gastierte die Traditionsmannschaft von Eintracht Frankfurt vor 1250 Zuschauern. Bei phänomenalem Fußballwetter siegten die Eintracht-Adler mit 9:2 gegen die verstärkten Altherren des TSV. Alle Einnahmen des Tages verblieben als Geburtstagsgeschenk beim Verein. Die Eintracht hatte alle Altmeister an Bord. Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz Körbel mit 602 Bundesligaspielen, Rudi Bommer, Slobodan Komjenovic und Uwe Bindewald. Völlig überraschend traf 40 Minuten vor Spielbeginn auch Axel Meyer ein, Torschützenkönig der Saison 2014-2015. Der 1,96 Meter große Fußballgott wurde sofort von jungen Fans umringt, die Fotos und Autogramme wollten. Meyer eröffnete nach 4 Minuten den Torrang, doch Johannes Bruns gelang postwendend der Ausgleich nach toller Vorlage von Lars Lauer. Die Eintracht dominierte mit Gefühl 80% Ballbesitz und führte zur Pause 6:1. TSV-Torwart Robin Cordes, der schwärmte trotz 6 Gegentoren, das Spiel macht richtig Spaß. In der zweiten Halbzeit wechselte die Eintracht ihre Alters Körbel und Bomber aus. Alex Meiter erzielte insgesamt 3 Treffer. Für den verdienten Schlusspunkt sorgte Fadi Ali Ali mit dem 2:9. Das war ein super Tag für die ganze Region, bilanzierte TSV-Vorsitzender Andreas Mann. Für das Fleischerhandwerk im Landkreis und in Nordhessen gibt es gute Nachrichten. Die Radko-Stöckel-Schule in Melsung, die bleibt nämlich Ausbildungsstandort und wird nach den Planungen des hessischen Kultusministeriums sogar einer von landesweit 3 regionalen Schulstandorten für die Fleischerausbildung bleiben. Neben Bad Hersfeld ist Meldung damit die einzige Berufsschule in Nordhessen, die eine duale Ausbildung für diese Berufsgruppe anbietet. Die anderen regionalen Standorte sind Friedberg und Frankfurt. Auszubildende aus den Landkreisen Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg und Kassel sowie der Stadt Kassel werden künftig in Melsung unterrichtet. In den vergangenen 3 Jahren waren die Berufsschulklassen in Kassel und Korbach aufgrund mangelnder Schülerzahlen eingestellt worden. Wir haben an der Ausbildung festgehalten und viel investiert, auch in Zeiten, in denen nicht klar war, ob wir Schulstandort werden, das erklärte Schulleiter Markus Gille. Besonders wichtig sei der Standort für die Herstellung der regionalen Ahlenwurst als Kulturgut Nordhessens. Erst kürzlich stellten die Auszubildenden ihre eigene Ahlenwurst her und präsentierten sie bei einer Verkostung vor Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Handwerk. Die Entscheidung bietet auch dem Schwalm-Eder-Kreis als Schulträger wichtige Planungssicherheit. In Korbach, da hat die Louis-Peter-Schule kürzlich einen besonderen Tag erlebt. Bei dem Sportsfun-Team-Day der Sportjugend Hessen, unterstützt von der Sparkasse Waldeck-Frankenberg, konnten die Schüler an 30 Stationen neue Sportarten ausprobieren und als Team zusammenwachsen. 8 Teamstationen besuchte jede Klasse gemeinsam, vom Laserlabyrinth mit leuchtenden Fäden bis zum Schokofluss, den sie mit kleinen Platten überqueren mussten. Dabei war Teamwork gefragt. Wer übernimmt welche Aufgabe? Wer gibt Anweisungen? An den freien Stationen konnten die Kinder nach Lust und Laune verschiedene Disziplinen testen. Auch Vereine waren vor Ort. Der Skiclub Willing mit seiner mobilen Schanze, die Fecht- und Taekwondo-Abteilung des TSV Korbach. Wir wollen Kinder erreichen, die sonst nicht direkt Zugang zu Sportvereinen haben. Das erklärte Jonas Helfenstein von der Sportjugend. So testete Annabelle Meyer das Fechten am Automaten, Maxim Gudeev lernte Taekwondo-Grundlagen und Yael Abudaka probierte sich im Baseballkäfig. Von Bogenschießen über Kistenklettern bis zu Bumperballs war alles dabei. Beim Sparkassen-Teamcup konnten die Klassen dann sogar einen Erlebnistag gewinnen. Und Konrektor Thomas Janssen, hat bilanziert, alle sind dabei, alle wollen ausprobieren und alle haben einen Riesenspaß. in Bad Wildungen in der Holzfachschule. Da startete kürzlich der neue Lehrgang zum staatlich geprüften Techniker in der Fachrichtung Holztechnik. 8 Teilnehmer, davon 7 Männer, wurden von Schulleiter Hermann Hubing und seinem Team begrüßt. Erstmals profitieren sie von einem inhaltlich überarbeiteten Lehrplan mit Schwerpunkt auf Holzverarbeitung. 6 der 8 Technikeranwärter entschieden sich zusätzlich dann noch für die neu geschaffene Kombinationsmöglichkeit mit dem Tischlermeister. Eine Besonderheit, die ab sofort zum festen Bestandteil des Weiterbildungsangebots gehört. Der kombinierte Bildungsgang verzahnt den Technikerabschluss mit dem Meisterbrief im Tischlerhandwerk. Zusätzlich zum 2900 Stunden umfassenden Holztechnikerlehrgang können Teilnehmer in den Semesterferien den ersten Teil der Meisterprüfung ergänzen. Die weiteren Teile werden dann bei erfolgreichen Technikern anerkannt. So entstehen innerhalb von 24 Monaten 2 Abschlüsse. Die Holzfachschule reagiert damit auf den steigenden Bedarf an qualifizierten Fach- und Führungskräften. Das Angebot wird zudem noch staatlich gefördert. Die Studiengebühren für den Holztechniker werden nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz bezuschusst. Die ergänzenden Kosten für den Tischlermeister durch unterschiedlich hohe Meisterprämien der Bundesländer finanziell abgefedert. Wir beiden bleiben im Wildunger Raum, aber gehen nach Odershausen. Die Bad Wildunger Jugendfeuerwehren, die trugen dort ihre Stadtmeisterschaften aus. Nach der Auslosung der Starterreihenfolge begann der Bundeswettbewerb nach den Richtlinien der Deutschen Jugendfeuerwehr mit dem B-Teil, gefolgt dann vom A-Teil. Die Nachwuchskräfte mussten in 7 spannenden Disziplinen ihr Können unter Beweis stellen. Beim Knotenwettbewerb galt es, 3 Knoten je Altersklasse gemäß Feuerdienstvorschrift 1 auf Zeit zu binden. Und Mia Linke gewann in der Altersklasse 10 bis 14 Jahre mit 30 Punkten in 12 Sekunden. Paul Benzius siegte bei den 15 bis 18-Jährigen in 33 Sekunden. Weitere Stationen forderten Zielgenauigkeit beim Leinenwurf auf 5 Zonen zwischen 5 und 25 Metern. Treffsicherheit beim Schlauchkegeln aus 3,50 Meter Entfernung und beim Dosenspritzen mit der Kübelspritze. An der Ersthilfestation des DRK mussten 2 Teammitglieder die Schocklage korrekt herstellen. Und beim Schlaucheinbinden und bei Schätzfragen war dann logisches Denken gefragt. Beim Spiel ohne Grenzen gewann Odershausen 1 mit 270 Punkten, vor Amsfeld 2 mit 249 Punkten und Mannmann mit 247 Punkten. Beim Knotenwettbewerb siegte ebenfalls Odershausen 1 mit 180 Punkten, vor Braunau mit 170 Punkten. Die Feuerwehr Odershausen sorgte mit viel Herzblut für das leibliche Wohl der Teilnehmer. Glückwunsch an die Sieger. Die Bahnstrecke zwischen Korbach und Frankenberg, die hat vor wenigen Tagen ihr 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Am 11. September 2015 war die Strecke nach 15 Monaten Bauzeit und Investitionen von 23 Millionen Euro reaktiviert worden, nachdem sie 1987 stillgelegt worden war. Was einst als umstrittenes Millionenprojekt galt, das hat sich zur erfolgreichsten Bahnreaktivierung in Nordhessen entwickelt und es übertrifft auch die ursprünglichen Prognosen bei Weitem. Der Erfolg ist ganz beeindruckend. Während 2015 täglich 600 Fahrgäste prognostiziert wurden, nutzten bis 2020 bereits über 340.000 Fahrgäste jährlich die Linie RE RB 97. Und das ist eine Verdopplung der ursprünglich erwarteten Zahlen. 2022 fuhren täglich durchschnittlich 2.500 Fahrgäste auf der Linie Korbach-Kassel und 2.900 auf der von Brilon-Korbach-Frankenberg nach Marburg. Die durchgehende Verbindung von Marburg über Frankenberg und Korbach bis Brilon-Wald, die erschließt auch neue touristische Perspektiven durch die Anbindung ans Ruhrgebiet und an die Rhein-Main-Region und an den Ruhrpott. Besonders der Kreuzungsbahnhof Viermünden und die gut genutzten Park-and-Ride-Parkplätze, die tragen zum anhaltenden Erfolg bei. In Willingen, da haben die Gemeindevertreter sich mehrheitlich für die neuen Eintrittspreise des Lagunenbades festgelegt, obwohl 8 Parlamentarier, darunter die gesamte FDP-Fraktion, für höhere Preise votierten. Eine Tageskarte mit Sauna, die kostet also künftig 29 Euro, für 4 Stunden 26 Euro und für 2 Stunden 22 Euro. Ohne Sauna sind es entsprechend 18, 15 oder 12 Euro. Jugendliche zahlen jeweils 4 bis 5 Euro weniger, Familien für einen Tag 55 Euro, für 4 Stunden 45 Euro oder eben für 2 Stunden 36 Euro. An Wochenenden und Feiertagen, da kommt dann noch ein Zuschlag von 2 Euro dazu. Die FDP kritisierte die Kalkulation als betriebswirtschaftlich falsch angesichts der angespannten Haushaltslage. FDP-Fraktionschef Frederik Küthe, der argumentierte, es müsse genug Überschuss geben für Instandhaltungsinvestitionen. Ingolf Schinze von den Freien Wählern verteidigte die Preise als ersten Schritt in einem dynamischen Prozess. Das Bad brauche regelmäßige Kunden, da sei, Zitat, zweimal 15 Euro besser als einmal 20 Euro. Bürgermeister Thomas Trachte betonte die Preissensibilität der Alltagsnutzer im Vergleich zu touristischen Attraktionen wie Skywalk oder Ettelsberg-Seilbahn. Rabatte für Ehrenamtliche und Menschen mit Behinderungen sind übrigens noch geplant, die sind aber noch nicht ganz ausgearbeitet. Wir blicken mal nach Vöhl. Da haben die Gemeindevertreter nämlich beschlossen, die Forsteinrichtung für ihre 395 Hektar Waldfläche der Kommunalwald GmbH zu übertragen. Diese 10-Jahres-Betriebsplanung, die ist in Hessen für Waldbesitzer mit mehr als 100 Hektar verpflichtend. Und sie kostet die Kommune 27.650 Euro. Das entspricht 70 Euro pro Hektar. Der Auftrag umfasst die Neubewertung der Bestände nach Baumarten, Holzvorrat und Waldfunktionen sowie die Ableitung von Nutzungsoptionen bis 2036. Die CDU-Fraktion, die scheiterte mit ihrem Änderungsantrag, da eine Ausschreibung forderte. Die CDU kritisierte die Vergabe ohne Vergleichsangebote als fahrlässig, da andere Kommunen nun 35 Euro pro Hektar zahlen würden. Matthias Kubert warnte vor überhastetem Vorgehen bei der angespannten Haushaltslage. Die anderen Fraktionen argumentierten dagegen, dass ohne Forsteinrichtung keine Fördergelder beantragt werden könnten. Bürgermeister Carsten Karlhöfer verglich es mit dem Lieblingshandwerker. Vertrauen sei wichtiger als der günstigste Preis. Mit 21 Ja-Stimmen setzte sich der Magistratsvorschlag dann durch. Parallel wurde auch der Forstwirtschaftsplan 2026 mit einem Defizit von etwa 47.700 Euro einstimmig beschlossen, das durch erwartete Fördermittel dann noch ausgeglichen werden soll. In Bad Wildungen-Armsfeld, da gab es eine groß angelegte Zugübung der Freiwilligen Feuerwehren der Wildunger Walddörfer. Die probten den Ernstfall eines Scheunenfeuers. Das Szenario auf dem Anwesen der Familie Kohl: ein Traktor war in Brand geraten, zwei Personen galten als vermisst und die Flammen drohten auf das Wohnhaus überzugreifen. Wegen des dichten Rauchs erhöhte Wehrführer Stefan Noll das Alarmstichwort von F2 auf F3Y, wodurch zusätzlich die Feuerwehren aus Bergfreiheit und Odershausen, weitere Fahrzeuge der Kernstadtwehr sowie zwei Rettungswagen alarmiert wurden. Die dreistündige Übung stellte die Einsatzkräfte vor komplexe logistische Herausforderungen. Ein Atemschutztrupp rettete die vermissten Personen, während parallel der Löschangriff auf Scheune und Traktor koordiniert wurde. Besonders anspruchsvoll war die Wasserversorgung. Die Wehren aus Bergfreiheit und Odershausen bauten eine Förderleitung über knapp 500 Meter vom örtlichen Teich. Erstmals kam auch eine Drohne für Luftaufnahmen zum Einsatz. Einsatzleiter Julian Noll, der zog dann ein positives Fazit und betonte die Wichtigkeit solcher Übungsgemeinschaften. Die Realitätsnähe des Szenarios zeige sich daran, dass 2020 tatsächlich ein Traktor in derselben Scheune ausgebrannt war. In Bad Arolsen, da gibt es einen Ausschuss, der heißt Umweltplanungs- und Stadtentwicklungsausschuss. Und der hat mit 6-2 Stimmen gegen die von Hessenmobil als alternativlos eingestuften Varianten für eine Ortsumgehung Wetterburg gestimmt. Aus Sicht der Stadt würden beide Varianten die Verkehrsbelastung in Wetterburg nicht reduzieren, ohne gleichzeitig die Ortsdurchfahrt von Bad Arolsen stärker zu belasten. Sollte die Stadtverordnetenversammlung am 18. September diesem Beschlussvorschlag folgen, dann wären weitere Verhandlungen unter diesen Rahmenbedingungen beendet. Ein SPD-Änderungsantrag für die Wetterholz-Variante, der wurde dann mit 2-6 Stimmen abgelehnt. Außerdem behandelte der Ausschuss eine geplante 56 Hektar große Freiflächen-Photovoltaikanlage bei Kohlgrund. Da will die BLG Project GmbH und der fürstlich-walligsche Hauptverwaltung bauen. 2021 wurde das noch abgelehnt, aber inzwischen haben sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert. Nach dem neuen Regionalplan sollen künftig rund 96 Hektar im Stadtgebiet für Freiflächenphotovoltaik zur Verfügung stehen. Thomas Joost von der SPD sah die Wettbewerbsfähigkeit gefährdet, würde ein Investor allein über 50% der Vorrangflächen erhalten. Einstimmig beschloss der Ausschuss zudem die ergänzte zweite Fortschreibung des integrierten Stadtentwicklungskonzepts, das bereits die Anerkennung der Hessenagentur hat. In Korbach, da gibt es einen Stadtteiltreff, den Stadtteiltreff Johannes in der Karpatenstraße, und er wurde am Sonntag vor vergangener Woche offiziell eröffnet. In kunterbunter und gut besuchter Runde, da feierte die Johannesgemeinde die Umwandlung ihres Gemeinschaftsraums in einen offenen Stadtteiltreff mit Frötchenliedern, Spielen und mit Göllwürstchen. Das kreative Team um Pfarrerin Sonja Lessing-Römpler hatte bereits in der Vergangenheit verschiedene Gruppen zusammengebracht. Kaffeetreff für geflüchtete Menschen, kostenloses Haareschneiden mit den Barber Angels und einen offenen Spieletreff. Das neue Logo neben dem Eingang wurde dann noch feierlich enthüllt. Bürgermeister Stefan Kiewig betonte, dass Stadtkirche und Stadt zusammengehören, und er wünschte alles Gute für die Aktion. Dekanin Eva Brinke-Kriebel würdigte die Funktion des Treffs für Vielfalt und Offenheit. Symbolisch knüpften beide ein rotes Band zusammen, das dann bewusst nicht zerschnitten wurde. Bei der Eröffnung gab es vielfältige Mitmachangebote. Basteln, Brettspiele, Schminken, Riesenseifenblasen und Stelzenlauf. Künftig finden mehrmals wöchentlich oder monatlich Treffen für Jung und Alt statt. Café Kunterbund, Seniorentreff, Theater, Kneipenquiz, Stadtlandspiel und Ideenstammtische. Der Treff soll funktionieren. In Bad Wildung vor 60 Jahren, um genau zu sein, am 13. September 65, da hat die erste Wicker-Klinik in Wildung geöffnet. Der Grundstein für die heutige Wicker-Gruppe. Gründer Werner Wicker verwirklichte mit nur 85 Mitarbeitern und 274 Betten eine Vision. Eine moderne Klinik mit Ein- und Zweibettzimmern, medizinischen Einrichtungen für Herz-Kreislauf-Patienten und großzügigen Aufenthaltsbereichen. Besonders war seine persönliche Planung. Selbst im Urlaub skizzierte er das symmetrische Gebäude. In Rekordzeit entstand so ein Haus, das neue Maßstäbe setzte. Werner Wicker, der als Planer, Bauleiter und Finanzier fungierte, prägte das Unternehmen bis zu seinem Tod 2020. Heute ist die Wicker-Gruppe mit 3600 Mitarbeitern ein anerkanntes Gesundheitsunternehmen. Das Spektrum reicht von Neurologie und Orthopädie bis hin zu Onkologie und Wellnessangeboten wie den Thermalbädern in Kassel und Bad Homburg. Aktuell wurde die Orthopädie in die Wildunger Klinik integriert, eine der größten Veränderungen in der 60-jährigen Geschichte. Geschäftsführer Christopher Leser, Enkel des Gründers, der betont, das Jubiläum ist ein Zeichen für Beständigkeit in der Innovationskraft. Die Gemeinde Willingen, die will den Einsatz von künstlicher Intelligenz, KI, in der Verwaltung systematisch prüfen. Auf Antrag von CDU und FDP soll die Verwaltung ein Konzept erarbeiten, das Rahmen, Ziele und Zeitschiene für den KI-Einsatz festlegt. Zunächst sollen Routineaufgaben automatisiert werden, während anspruchsvoller Bereiche, etwa mit menschlicher Bewertung oder Bürgernähe, weiterhin in menschlicher Verantwortung bleiben. Datenschutz und Mehrwert stehen dabei im Fokus. Die KI soll auch helfen, den Fachkräftemangel zu mildern. Mitarbeiter können sich auf höher qualifizierte Aufgaben konzentrieren, während KI einfache Tätigkeiten übernimmt. CDU-Fraktionschef Karl Laie betont, KI soll als Ansatz zur Haushaltskonsolidierung dienen. Zitat Ende. Der Antrag wurde mit der Verwaltung abgestimmt und schließlich einstimmig beschlossen. Allerdings ohne die ursprünglich geplante schrittweise Umsetzung. Kritische Stimmen kamen von der SPD. Fraktionschef Thorsten Käsper warnte vor einer Insellösung und fragte, ob die Personalsituation den Schritt wirklich erfordere. FDP-Chef Dieter Schütz hingegen unterstrich die Dringlichkeit angesichts des zukünftigen Fachkräftemangels. Bürgermeister Thomas Trachte dämpfte jedoch Erwartungen. Ein fertiges Konzept werde es bis Jahresende nicht geben. Und kurzfristig werde KI sogar mehr Arbeit verursachen, etwa durch Datenschutzanforderungen. Zudem sei die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse eine Voraussetzung, die bundesweit noch hinterherhinkt. Die Verwaltung wird nun einen Statusbericht vorlegen und die Freien Wähler erhielten sich teilweise, da sie die Eile des Vorhabens kritisch sehen. Wir bleiben mal bei der Bürokratie und wir blicken nach Korbach. Wie viel Bürokratie braucht die soziale Arbeit? Und ab wann wird sie zur Belastung? Diese Frage stand im Mittelpunkt der Podiumsdiskussion zum 50-jährigen Jubiläum des Lebenshilfewerks Kreiswaldeck-Frankenberg. Seit 1975 setzt sich die Einrichtung für Inklusion, Vielfalt und Teilhabe ein. Heute begleiten rund 650 Mitarbeiter Menschen in Kindergärten, Werkstätten und Wohnheimen. Wir sind stolz auf das Erreichte, aber die Herausforderungen werden nicht kleiner. Das betonte Vorstandsvorsitzender Christoph Hille. Die Diskussion zeigte, Bürokratie ist nötig, um Leistungen abzusichern. Doch sie darf nicht überhand nehmen. Karl Friedrich Frese, erster Kreisbeigeordneter, der forderte, die Menschen in den Vordergrund zu stellen und Ermessensspielräume zu nutzen. Susanne Simler vom Landeswohlfahrtsverband Hessen, die mahnte Augenmaß an. Zitat, Gesetze sind wichtig, aber Überregulierung hemmt die Praxis. Jürgen Süß, Betriebsratsvorsitzender, der kritisierte, dass jede Reform immer mehr Aufwand bringe. Zitat, jede Minute für Formulare fehlt dann an den Menschen. Benjamin Bartel, Werkstattratsvorsitzender, wünschte sich einfachere Verfahren. Zitat, ohne die Lebenshilfe sehe ich sich zu Hause. Einig war man sich, Verwaltungen und Einrichtungen müssen zusammenarbeiten, um Teilhabe wirklich zu ermöglichen. Nur wenige Tage vor der Abfahrt des Hilfstransports, da hat ein schwerer Luftangriff die ukrainische Stadt Lviv erschüttert. Doch für die Gruppe Polisok-Waldeck Da war klar, gerade jetzt wird Hilfe dringend benötigt. Mit einem LKW voller medizinischer Ausrüstung, mit Rollstühlen, Pflegebetten und 200 Care-Paketen machten sich die Helfer aus dem Landkreis dann auf den Weg. Die Pakete waren durch Spendenaktionen und lokale Aufrufe zusammengestellt worden, viele davon liebevoll von Spendern verpackt. Vor Ort erlebten dann Jasmin Schlechter und Jens Nasemann die dramatischen Folgen des Krieges hautnah. In einer Klinik trafen sie auf Frühchen, die oft traumatisierten Mütter aus den Kampfgebieten zur Welt gebracht hatten. Besonders bewegend war der Besuch eines Soldatenfriedhofs, wo sie einen Kranz niederlegten. Mit Unterstützung ukrainischer Freunde verteilten sie Hilfsgüter an Bedürftige, darunter Frauen, deren Männer im Kriegseinsatz sind. Trotz der erschütternden Eindrücke motivierten diese Erfahrungen die Gruppe, ihre Arbeit fortzusetzen. Geplant sind nun Vorträge über die Erlebnisse und die aktuelle Situation in der Ukraine. Wir blicken nach Twistetal, aber auch gleichzeitig nach Kassel. Da stand eine 28-jährige Frau nämlich vor dem Landgericht. Sie ist in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen worden, nachdem ein Gutachten bei ihr eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert hatte. Die Angeklagte hatte im Dezember 2024 ihren damaligen Lebensgefährten in ihrer gemeinsamen Wohnung mit einem Eisenrohr und einem Messer angegriffen, sodass dieser aus dem Fenster sprang und sich dabei schwer verletzte. Als ein Mitbewohner ihm zu Hilfe eilen wollte, griff sie auch ihn mit dem Messer an. Beide Opfer überlebten, trugen aber Schnittverletzungen davon. Ursprünglich wurde die Tat auf ihre Drogen- und Alkoholsucht zurückgeführt, doch das aktuelle Gutachten das widerlegte das. Die Schizophrenie sei der eigentliche Auslöser, der Konsum habe das Handeln lediglich verstärkt. Die Kammer folgte der Empfehlung des Sachverständigen und ordnete die Unterbringung an, da die Frau ohne Behandlung eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle. Ihr Verteidiger plädierte vergeblich für eine Einweisung in eine Suchtklinik, da diese zeitlich begrenzt wäre. Die Unterbringung in die Psychiatrie, die ist dagegen unbefristet. Wie das neue Korbacher Freibad nach dem Neubau aussehen könnte, das zeigte Büroleiter Ralf Buchloh den Stadtverordneten anhand von Eindrücken aus dem Vitellius-Bad in Wittlich. Besonders begeistert waren die Besucher vom Eltern-Kind-Bereich. Ein Höhenunterschied zwischen dem Wasserspielplatz und dem flachen Becken, über den ständig Wasser fließt, der sorgte für einen großen Spaß bei den Kindern. Und auch die Flexibilität des Schwimmbeckens überzeugte. Durch schmalere Bahnen könnten künftig bis zu 10-25 Meter Bahnen entstehen, was vor allem für den Schul- und Vereinssport interessant wäre. Noch offen sind Entscheidungen zu Materialien, Farben und Gestaltung der Umkleiden, Duschen und Wege. Als Wärmequelle für das Freibad wurde bereits Biogas festgelegt. Die Verträge mit dem Betreiber der Biogasanlage werden derzeit ausgehandelt. Der Abbruchantrag, der soll in der kommenden Woche gestellt werden. Die Genehmigung könnte etwa 10 Wochen dauern. Eine detaillierte Kostenübersicht und Planungsupdate, das wird es dann im November geben. In Korbach, da ist mit einer feierlichen Zeremonie das neue Jobcenter des Landkreises Waldeck-Frankenberg an der Medebacher Landstraße offiziell eröffnet worden. Nach nur 14 Monaten Bauzeit, und das sind 6 Monate schneller als geplant, wurde das Gebäude seiner Bestimmung übergeben. Otto Richter, Geschäftsführer des Jobcenters, der betonte, dass der moderne Neubau nicht nur hohe Funktionalität und offene Architektur biete, sondern auch ein Ort der Hoffnung für Menschen in schwierigen Lebenslagen sein soll. Das Gebäude mit 1767 Quadratmetern Nutzfläche auf 3 Etagen, das bietet Platz für 52 Büroräume, ein Kundenzentrum und moderne Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter. Landrat Jürgen van der Horst hob die optimale Lage des Jobcenters im Korbacher Behördenzentrum hervor, das in Hessen so einzigartig sei. Investor Ralf von Dölln und Bauleiter Carsten Kühnemund betonten die nachhaltige Bauweise und die reibungslose Zusammenarbeit der rund 50 beteiligten Unternehmen. Besonders stolz sind alle Beteiligten auf die schalldichte Bauweise, auf die moderne Klimatechnik und die angenehme Arbeitsatmosphäre. Zitat: Dieser Ort wird für viele Menschen eine Anlaufstelle für Orientierung, Hoffnung und Hilfe sein, so Kühnemund. Die Mitarbeiter zeigten sich auch begeistert. Wir fühlen uns hier sehr wohl, sagte Personalratsvorsitzender Norm Seidler. Die Stadtverordneten vom Waldeck und die Gemeindevertreter vom Edertal, die haben einstimmig die Resolution zur Wasserbewirtschaftung des Edersees unterstützt. Damit folgen sie dem Beispiel der Gemeinde Vöhl. Bürgermeister Nikolaus Havel wurde beauftragt, gemeinsam mit den Partnerkommunen Bad Wildungen, Vöhl und Edertal sowie dem Landkreis Waldeck-Frankenberg die Forderung nach verbindlichen Leitlinien gegenüber dem Bundesverkehrsministerium und dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser zu vertreten. Zitat: Wir haben konkrete Forderungen formuliert, die mit unserer regionalen Perspektive umsetzbar sind, das erklärte Havel. Aktuell wurde beispielsweise Wasser aus dem Edersee abgegeben, um Arbeiten an der Staustufe am Affoldener See zu ermöglichen. Die Resolution zeigt die geschlossene Haltung der Region. Alle Redner betonen, dass die 111 Jahre alten Leitlinien dringend überarbeitet werden müssen, um den heutigen Anforderungen Tourismus, Klimawandel und Wirtschaft gerecht zu werden. Zitat, wir müssen gemeinsam an einem Tisch nach Lösungen suchen. Das forderte Latif Al-Homsi von der SPD. Peter Tritsch, Bündnis 90 Grünen, verwies auf die klimaregulierende Wirkung des Sees, während Daniel Hankel betonte, dass die Region mit 1,7 Millionen Übernachtungen pro Jahr nicht vernachlässigt werden dürfe. Und das war es mit dem Blick in die Woche. Wir kommen zum Thema im Fokus. Und da kommt jetzt Teil 2 des Gesprächs über die Dörfer der Zukunft und die Zukunft der Dörfer. Die gebürtige Volkmarserin Katharina Oberhofer-Ast, die ist 42 Jahre alt, sie ist Geisteswissenschaftlerin und seit Ende 2024 ist sie im Fachdienst Dorf und Regionalentwicklung des Landkreises für die Koordination des vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat geförderten Projekts Soziale Dörfer leben. Verantwortlich. Und ein kleiner Hinweis, beim letzten Mal haben wir eine falsche Telefonnummer angegeben. Die richtige steht in den Shownotes, wurde auch beim alten Podcast-Folge aktualisiert. Und dann würde ich sagen, rein ins Gespräch. Wenn wir mal auf so einen zeitlichen Ablauf gehen von einem Projekt, was jetzt vielleicht abgeschlossen ist oder gerade läuft, welche Schritte gibt es denn bei so einem Projekt?
Ja, also abgeschlossen ist noch kein Projekt. Mit dem Projekt, mit dem wir momentan am weitesten sind, das ist ein Projekt in Neukirchen. Da hat nämlich die Ortsvorsteherin sich bei uns genau so gemeldet und hat gesagt, ja, ich würde, das interessiert mich schon, aber ich muss mich da jetzt erstmal so genauer einlesen, was sie da eigentlich genau machen. Und dann habe ich gesagt, sie brauchen sich nicht einlesen, wir kommen, wir erzählen es ihnen. Und sie können dann auch Fragen stellen, wenn ihnen das nicht klar ist oder wenn sie meinen, das passt nicht zu ihnen, wir reden da einfach drüber. Und das haben wir auch gemacht. Und sie war ganz begeistert. Und jetzt haben wir vor 2 Wochen unseren ersten Workshop in Neukirchen, Lichtenfels-Neukirchen, gehalten, wo der Ort eingeladen hat zu einer Landinventur, wo wir eben mit Hilfe dieses Tools einen Workshop veranstaltet haben, wo wir eben geguckt haben, was hat denn dieser Ort? Da waren 20 Leute, glaube ich, aus dem Ort. Und die haben sich in 3 Gruppen zusammengesetzt und diesen Ort bearbeitet. Die einen dieses Drittel vom Ort, die anderen ein anderes Drittel vom Ort und die Dritten noch ein Drittel vom Ort und haben gesammelt, wer wohnt da, wie alt sind die, was machen die eigentlich beruflich, welche Dorffeste feiern wir hier und so weiter. Und das war ein total lustiger Abend, weil man da rauchen die Köpfe, ja, also man sieht, wie die dann sitzen und sagen, ach, warte mal hier, wer wohnt denn da jetzt in dem Haus nochmal, wo, ist das nicht verkauft worden oder was macht, nee, da wohnt doch der jetzt und nee, ja, also das ist total spannend zu sehen, wie mit welchem Eifer, die da sitzen und die Daten sammeln und dann merkt man auch, ach ja, guck mal, wir hatten doch letztens mal überlegt, wir brauchen doch irgendwie einen Raum da und dafür, da ist ja ein Haus, da ist ja eigentlich ein Rad, da müssen wir eigentlich mal fragen, ob wir das nicht nutzen können, ja, und schon, obwohl wir noch gar nicht so weit sind, fangen da schon im Hinterkopf die Ideen an zu sprudeln, was man machen könnte. Und jetzt geht's aber eigentlich erst los, also wir sind gerade dabei, die Daten auszuwerten, zu gucken, was ist denn da eigentlich bei rausgekommen konkret, und das wird jetzt so weitergehen, dass wir einen Folgetermin ansetzen werden in dem Ort. Und mit den Leuten besprechen, worauf, auf welche Projekte wir uns fokussieren werden. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, wo das hinläuft und was man da anstoßen kann und wie viel wir schaffen, bis ich leider 2027 nicht mehr da bin.
Na, wir wollen mal sehen. also du bist sozusagen der Katalysator mit,
ja,
wenn ich mir das so vorstellen kann, doch mit einigen Aha-Erlebnissen, die dann so vorprogrammiert sind bei,
ja,
jedem Termin.
Ja. Schon, also kommen natürlich, da sitzen dann auch Leute drin, die sagen, ja, die Daten, die hätten sie alle von der Stadt sich holen können. Warum müssen wir denn jetzt hier sitzen und die Einwohnerzahlen einpflegen? Ja, aber ich meine, alle Daten kriege ich auch nicht, aber darum geht es ja auch nicht. Ich will ja nicht für die das Tool ausfüllen, sondern es geht ja darum, dass bei denen was passiert im Kopf.
Jetzt wir bleiben mal beim Beispiel Neukirchen, 20 Leute da. Das ist ja schon mal eine Basis, mit der man arbeiten kann.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt habe ich die Einwohnerzahl von Neukirchen nicht im Kopf. Aber es gibt ja noch andere sozusagen. Wie ist denn der Prozess da, die Leute mitzunehmen sozusagen? Das ist ja auch wichtig.
Ja, da sind wir natürlich auf die Mitarbeit der Leute vor Ort angewiesen. Einerseits auf die Vorsteher, also die Ortsvorsteher oder die Bürgermeister. Aber auch Wenn sich jetzt Privatpersonen melden, das passiert ja auch. Es melden sich nicht nur Leute von der Kommune, sondern eben auch mal jemand, der eben eine Idee hat, wie auch immer sich die entwickelt hat. Und die muss dann natürlich erstmal, oder ja, die Person muss dann erstmal versuchen, die Leute dafür zu begeistern für ihr Projekt. Ja? Davon sind wir abhängig. Wir können unterstützen, aber die Arbeit im Ort, die läuft vorwiegend im Ort.
Hast du da vielleicht so 2, 3 Tipps? So ganz einfache Sachen, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Wie kriegt man Leute begeistert?
Reden. Dafür? Reden. Wenn man selbst begeistert ist von einem Projekt, kann man auch andere begeistern.
Okay, gut. Kommunikation.
Ja.
Ja. Hast du einen Ort in Erinnerung, wo die Resonanz besonders gut war, was dich überrascht hat?
Was mich sehr gefreut hat, ist, dass es landkreisweit Resonanzen gab. Also von ganz im Norden bis ganz in den Süden. Dass wir nicht regional begrenzt sind auf einen Fokus. Also wir sind in Gemünden, wir sind in Volkmarsen, wir sind in der Mitte. Man hat Gott sei Dank von uns erfahren im ganzen Landkreis. Das finde ich schon mal eine positive Entwicklung.
Ja, und wir arbeiten ja gerade dran, dass wir noch mehr mitkriegen womöglich. Gucken wir mal so ein bisschen nach vorne. Wie siehst du so die Zukunft der Dörfer im Landkreis? Also wo geht die Reise hin?
Die Dörfer haben auf jeden Fall dann eine Zukunft, wenn die Kommunikation im Ort funktioniert. Ich glaube, das ist das A und O. Wie gesagt, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, auf das sich alle verständigen können und die Kommunikation funktioniert, wie man da gemeinsam hinkommen kann, das ist... Dann läuft's.
Das A und O. Okay. Gibt's noch so einen Erfolgsfaktor vielleicht? Weil Kommunikation ja, aber man braucht auch ein Ziel.
Ja, natürlich. Also es braucht natürlich auch Rahmenbedingungen und Strukturen. Also wie gesagt, Ansprechpartner müssen klar sein. Und da steht auch die Politik natürlich im Fokus, die diese Rahmenbedingungen schaffen muss. Es muss klar sein, wer ist mein Ansprechpartner für welche Prozesse? Und natürlich müssen auch Hürden genommen werden können. Ja? Also die Forschung hat festgestellt, dass Institutionen wie zum Beispiel Vereine, die werden ja ganz gut gefördert. Da ist die Unterstützung da, aber es gibt immer mehr kleine Gruppierungen und Initiativen, die auch vielleicht zeitlich begrenzt nur arbeiten. Und für die ist es manchmal schwer, an Fördergelder zu kommen, weil sie eben kein Vereinskonto haben oder keine gemeinnützige Organisation sind. Und da ist es wichtig, und das passiert ja gerade auch schon, dass da nachjustiert wird, dass auch diese kleinen Initiativen für Projekte Gelder bekommen, damit sie was bewegen können. Und das auch ohne komplizierte Förderanträge.
Mhm. Okay. Der Blick von außen sozusagen, den bringst du ja mit in die Dörfer rein. Was würdest du sagen, außer dem Zusammenhalt, den du ja schon erwähnt hast, was macht diese Dörfer hier besonders? Gibt es da irgendwas, was dir so aufgefallen ist?
Ja, hinter jeder Veranstaltung steckt nicht irgendjemand, der Kommerz machen will, sondern da stecken die Leute dahinter, weil die sich sehen wollen, weil die sich treffen möchten, weil die was gemeinsam auf die Beine stellen wollen. Das wird nicht von irgendjemandem veranstaltet. Da wird nicht ein Dorffest von irgendeiner Agentur gemacht. Nee, das machen die Leute. Und man guckt, welche Ressourcen hat's, machen die ja alle schon. Ja, wer kann Kuchen backen, wer kann Getränke verkaufen, wer macht das Kinderprogramm, ja, genau das funktioniert. Und wir gucken eben auch, obwohl alle Voraussetzungen vielleicht in einem Ort stimmen, funktioniert es vielleicht nicht. Und woran liegt das? Und dafür haben wir zum Beispiel die Uni Göttingen mit im Boot, ja, die auch Beratungsleistungen uns liefern, die eben genau diesen Forschungsblick haben und Erfahrungen haben aus ihren Erhebungen. Woran liegt es, dass eigentlich die Voraussetzungen für einen Ort da sind, aber trotzdem kommt er irgendwie nicht in Gang.
Du hast es ja schon erwähnt, es ist klar, es ist ein bundesweites Programm und die Uni Göttingen ist mit dabei. Deswegen gibt es ja einen Austausch auch wahrscheinlich unter den Koordinatoren, nehme ich an. Hast du mal da ein Beispiel mitbekommen, wo du gesagt hast, Mensch, das ist eine Idee, die... Das ist einfach umzusetzen und warum wird das hier nicht gemacht?
Eine Idee für einen sozialen Ort
dazu?
Naja, wir kommen ja nicht und sagen den Leuten, hier, das ist jetzt ein sozialer Ort und der würde super passen bei euch im Ort. Warum macht ihr das denn nicht einfach so? jeder Ort ist anders.
Dann vielleicht ein Ort, der dich inspiriert hat. Vielleicht sagen wir es mal so. Nicht um es aufzupropfen sozusagen.
Ja, also es gibt, möchtest du jetzt, dass ich von der guten Stube erzähle? es gibt Vorbildprojekte, die gut laufen. Also die gute Stube zum Beispiel ist ein Projekt, das habe ich in München kennengelernt. Da ist eine Frau, die in einem großen Komplex gewohnt hat, der ist aufgefallen, dass die Leute in ihrer Umgebung kaum Kontakte haben. Ich glaube, es war sogar zur Corona-Zeit, dass das passiert ist. Und sie hat sich überlegt, okay, wie kann ich das auffangen? Sie ist auch familienlos, lebt alleine und hat gedacht, oh Gott, vielleicht bin ich in 20 Jahren, wenn ich in Rente bin, auch in der Situation und habe keine Kontakte, noch nicht mal zu meinen direkten Nachbarn. Und dann hat die sich überlegt, sie bietet Kaffee und Kuchen an. So, ihre Wohnung war zu klein, eine andere Wohnung hatte sie nicht. Die ist Bühnenbildnerin und hat die sich einfach so einen mobilen Kaffeestand irgendwie zusammengebaut und hat dann überlegt, wo sie damit hingeht. Es war Corona, es musste also draußen sein und hat dann beim KVR, bei der Verwaltung gefragt, wo sie den aufstellen könnte. Und die haben gesagt, nee, das geht nicht, das könnte nicht machen, das darf man nicht. Und dann ist sie damit immer rumgetingelt und hat gesagt, so, morgen stehe ich da und übermorgen stehe ich da. Und das wurden immer mehr Leute, die da hingekommen sind. Und dann kam der Winter und dann war guter Rat teuer, wohin mit diesem riesen Anhänger? Und dann hat sie sich vor ein altes, ich glaube, es ist ein Kasernengebäude, hingesetzt. Hat einfach gewartet, ob da jemand mal vorbeikommt. Das war ziemlich verfallen. Und irgendwann kam auch tatsächlich jemand. Und dem hat sie von ihrer Idee erzählt. Und der war total begeistert. Und hat gesagt, warum machst du das nicht bei uns hier in der Kaserne? Guck mal, wir haben hier lauter Räume. Und dann hat sie einen Verein gegründet. Und hat mit viel persönlichem Manpower dieses Haus renoviert. Und es ist jetzt ein sehr gut laufender Stadtteiltreff, für den sie im Prinzip nur die Räume bereitgestellt hat und die Öffentlichkeitsarbeit macht, also das Ding bekannt macht. Und die Leute, die da hinkommen, kommen. Und was sich da entwickelt, das liegt immer bei den Leuten, die da hinkommen. Also es gab die Situation, dass sie von einer Schneiderin, die nicht mehr ihren Beruf ausgeübt hat, haben die Stoffe und eine Nähmaschine geschenkt bekommen. So, jetzt gibt es einen kleinen Raum, da kann man jetzt nähen. Und dann ist ein kleiner Gartenbereich, der brach lag. Und dann hat irgendjemand gesagt, ach so, Gärtnern, ich habe gar keinen Garten bei mir zu Hause. Kann ich die nicht nutzen und hier vielleicht Tomaten anbauen? Und dann haben andere gesagt, oh ja, super, dann mache ich mit. Ich habe auch Lust, ein bisschen zu gärtnern. So. Und dieser Treff ist irgendwie jeden Nachmittag offen bis abends um 9. Und das ist quasi das zweite Wohnzimmer geworden von diesen Menschen, die da im Viertel leben, die sich da jeden Tag treffen.
Und wohlgemerkt, das war eine Person, die das angefangen
eine
hat.
Eine Person, ja. Mhm.
Okay, beeindruckend. Ja, es geht um soziale Orte, ja. Welche Funktionen haben denn diese sozialen Orte?
Also sie haben auf jeden Fall die Eigenschaft, dass sie niederschwellig sein müssen. Also das heißt, ich muss nicht erst in den Verein eintreten, ich muss auch kein Geld ausgeben, um da hinzugehen, sondern ich kann da hinkommen, egal wer ich bin, ja. Ob ich welchen Hintergrund ich habe, ob ich jung bin, ob ich reich bin, ist völlig egal. Jeder ist es ein Ort im öffentlichen Raum und jeder muss da Zugang zu haben. Das ist ein sozialer Ort.
Hättest du noch ein Beispiel aus dem Landkreis?
Ja, also es gibt in Elleringhausen eine Dame, die sich gemeldet hat. Die sagt, also ein Friedhof zum Beispiel ist ja auch ein sozialer Ort. Ja, kann jeder hin und man trifft Leute. Und diesen sozialen Ort gibt es in Elleringhausen, wie natürlich in vielen Dörfern gibt es einen Friedhof. Und Elleringhausen zeichnet sich anscheinend, wie sie erzählt hat, dadurch aus, dass es umringt wird von vielen Streuobstwiesen. Das ist anscheinend so angelegt, der Ort. Und da ist jetzt eine neue Streuobstwiese erschaffen worden in der Peripherie des Friedhofs. Und parallel geht auch noch ein Fitnesspfad da in der Gegend vorbei. Und sie hat gemerkt, dass die Friedhofsgänger gerne mit den Streuobstmenschen in Kontakt kommen wollen und die Sportler auch nicht abgeneigt sind. Aber jetzt weiß man gar nicht, ja, mal redet man so über einen Zaun von Streuobstwiese zu Friedhof und dann gibt es aber auch den Austausch dass zum Beispiel Sportler auf die Streuobstwiese kommen und dann da ihre Übungen machen. Und die hat gesagt, es wäre doch irgendwie schön, wenn wir diese drei Gruppen zusammenbringen könnten, wenn wir da irgendwas installieren könnten, dass sie sich irgendwie nicht nur so beim Tun nebenbei unterhalten, sondern dass man sagt, okay, da baut man jetzt was oder schafft irgendwas, dass sich diese drei Gruppen, die sonst vielleicht gar nicht in Kontakt miteinander kommen würden, dass die Kontakt zusammen bekommen. Und wer weiß, was sich daraus wieder entwickelt.
Okay, aber hier lernen wir auch wieder noch nicht eine etwas diffuse Idee, ja, aber genau. Es ist im Werden und kann entstehen, weil jemand den Anstoß
gegeben hat. Das Entscheidende ist der Bedarf. Wenn ein Bedarf besteht, ist das schon Grund genug, mich anzurufen.
Ja, jetzt guckst du ja sehr viel in die Dörfer rein, hast ja auch so ein bisschen erwähnt, von wo bis wo das geht, also bundesweit hätte ich gesagt, landkreisweit. Ist es auch wichtig, dass die Dörfer sich untereinander vernetzen?
Ja, das ist natürlich auch nicht verkehrt. Wenn man irgendwo gute Erfahrungen gemacht hat und einen Weg gefunden hat, ein Projekt umzusetzen, ist das super, wenn die miteinander reden. Wenn sich entweder die Initiatoren, also die Zivilgesellschaft, austauscht und sagt, hier, das war mein Weg, hier, da habe ich Geld dafür bekommen und mein Ansprechpartner war der. Aber natürlich auch, wenn das auf der Ebene drüber passiert, wenn sich die Kommunen austauschen untereinander.
Schauen wir mal so ein bisschen in die Zukunft jetzt auch zum Projekt sozusagen. Also was sind so jetzt die nächsten Schritte im Projekt? Oder gibt es da irgendwie, weil es ja in 2,5 Jahren endet, wird es ja auch wahrscheinlich evaluiert, nehme ich an. Gibt es da irgendwie nächsten Fahrplan?
Also wir haben jetzt ein paar Orte in der Pipeline, wo wir mit der Landinventur hingehen werden. Soweit sind wir schon. Aber wir sind auch sehr froh, wenn sich noch weitere Initiatoren melden.
Nochmal der Aufruf?
Ja, nochmal der Aufruf. Wir werden auch noch ein bisschen was in unsere Öffentlichkeitsarbeit hineinlegen. Wir werden wahrscheinlich gegen Ende des Jahres nochmal eine Veranstaltung machen, die wir auch kommunizieren werden, wo wir auch ein bisschen mehr in das Thema Fördergelder akquirieren und Anträge stellen hineingehen wollen. Das wird noch kommuniziert werden, wenn es soweit ist. Und dann sind wir Ende des Jahres hoffentlich so weit, dass wir zwei gute Hände voll Projekte haben, die wir verfolgen werden und die wir dann begleiten werden bis zum Schluss. Entweder bis sich ein Ort tatsächlich etabliert hat, das wäre natürlich super und wünschenswert. Aber es wäre auch schon was, wenn wir einfach Orte auf den Weg bringen könnten und den Leuten zeigen könnten, okay, hier in die Richtung gehen wir jetzt zusammen erstmal die ersten drei Schritte und dann, da geht's weiter.
Okay, interessant. Wir bleiben da auch als Zeitung natürlich dran und begleiten das gerne. Nochmal darauf, dass du ja zurückgekehrt bist sozusagen. Und du hast gesagt, das ist nicht immer so einfach. Manchmal fehlt die Attraktivität so ein bisschen oder der Anlass, das auch zu machen. Hast du einen Rat für Leute, die zurückkommen wollen?
Ja, bringt euch ein. Gestaltet den Ort mit, in dem ihr wohnt. Geht auf Leute zu, geht zu Dorffesten, geht in Vereine und macht das, was euch Spaß macht. Weil ihr habt selber in der Hand.
Ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Alles klar. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ich hoffe, dass sich viele jetzt melden und sich angesprochen fühlen. Mit jeder Idee, die irgendwie möglich ist oder nur mit einem Wölkchen von einer Idee, egal, einfach melden und dann wird da auch was draus werden. Alles klar. Dankeschön.
Vielen Dank.
Das war das Gespräch. Ich fand es sehr interessant, eine sehr engagierte Kraft. Wir wünschen ihr viel Glück und Erfolg und viele interessante Projekte und umgesetzte Projekte. Jetzt schauen wir aber erstmal auf die Veranstaltungen und in die Woche. Der Blick in den Redaktionskalender für diese Woche. Welche Themen stehen an? Über was berichten wir und was ist an diesem Wochenende so los? Heute Abend, da ist Christine Westermann im Wolfgang-Bonhage-Museum zu Gast. Man kennt sie aus dem Fernsehen. Neue Fitnessgeräte gibt es dann ab Mittwoch im Korbacher Korberg. Wir drehen dort mal eine Runde. Und in Gottelsheim kommt am Donnerstag Besuch aus Wiesbaden. Staatssekretär Köfer stellt da ein digitales Tool für die Viehwirtschaft vor. Am Freitag bekommt die Feuerwehr Sachsenhausen ein neues Fahrzeug. In Fürstenberg wird es historisch, da geht es nämlich um Viktor Schulze. Und am Wochenende, da ist in Gifflitz bis Sonntag Gewerbeschau. Es geht um eine Aktion mit dem schönen Namen Vielfalt fährt in Korbach. Und am Sonntag, da ist dann ordentlich was los. Schnadezug in Diemelsee, Tag der offenen Tür in Bad Wildung, Kartoffelbraten in Gottelsheim, Dorffest in Münden und ein Konzert zum Thema Tischlein deck dich in Korbach. Das war der Überblick zu den Terminen und alle detaillierten Infos dazu. Oder auch Nachbericht, den findest du immer in deiner WLZ-Ausgabe früh morgens am Frühstückstisch oder auch als E-Paper ab 20 Uhr. Ich lasse dich nicht aus dieser Podcast-Folge mit einer guten Nachricht. Die kommt aus Sachsenhausen. Auf dem Boden sitzend, auf Augenhöhe mit den Kindern. Da hat jetzt nämlich Bürgermeister Nikolaus Havel mit 43 Viertklässlern aus Höringhausen und Sachsenhausen diskutiert. Anders war der bevorstehende Weltkindertag in Waldeck, bei dem Kinder Kommunalpolitiker befragen sollen. Da Havel an dem Tag nicht teilnehmen kann, lud er die Schüler kurzerhand ins Rathaus ein. Mit 25 vorbereiteten Fragen zeigten die Kinder großes Engagement. Sie interessierten sich für Windräder, marode Häuser in ihren Ortsteilen, für Kinderrechte, bessere Busverbindungen, Lebensmittelläden, Bücherschränke und vor allem für sichere Schulwege sowie für moderne Spielplätze. Havel, der nahm jede Frage ernst und erklärte kindgerecht, wie Entscheidungen in der Kommune ablaufen. Etwa, warum nicht immer seine politische, persönliche Meinung zählt, sondern die Stadtverordnetenversammlung das letzte Wort hat. Anhand des Ententeichs in Höringhausen zeigte er, wie unterschiedlich Meinungen sein können. Soll er eingezäunt oder frei zugänglich bleiben? Die Kinder lernten, dass es auf Zuhören, auf Abwägen und auf Zuständigkeiten ankommt. Und ich bin mir sicher, dass auch der Bürgermeister etwas mitgenommen hat. Und deswegen ist das eine gute Nachricht. Augenhöhe, Zeit fürs Gespräch, sich auf ein Gespräch aus der anderen Lebensrealität einlassen. Prima, weiter so. Und das war es mit dieser Folge. Gib mir gerne Feedback zur Folge. Welche Themen interessieren dich? Und was brennt dir auf den Nägeln? Erzähl es mir und vielleicht greifen wir das Thema auf und sprechen mal miteinander, womöglich auch in diesem Podcast. Sende mir eine WhatsApp-Nachricht an 0170 73 72 170 oder eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Die Infos findest du in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch ganz schnell und einfach die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfiehl den Podcast bitte weiter. Und bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags und alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.